Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
Folge 54. To Disco Down, Vanessa.
Und?
Ja,
to ist, Disco Down.
Ja, das ist ein neues Wort, das ich gelernt habe.
Ein englisches Verb, wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
To Disco Down. Also abtanzen oder irgendwie.
Nee, tatsächlich nicht. Ich mach's mal in einem Beispielsatz, aus dem ich auch hab, aus einem Song. Und da ist die Zeile ist To Disco Down and check out the show. Also es ist quasi sich so dahin bewegen, aber ich finde, es schwingt da so ein bisschen mit, dass man so eine gewisse Stimmung hat. Also du könntest jetzt
ja, man hat so einen Schwung auf einmal.
Ja, man hat so einen Pep in the Step,
ja.
Weil man gleich weiß, wie es wird.
Das heißt, das ist der Weg, wenn du in den Batschi reinkommst, von diesem Vorraum mit der Garderobe bis hin zu dem Punkt auf der Tanzfläche, wo wir immer stehen.
Ja, beziehungsweise ich würde sogar sagen, wenn du dich anstellst und du hast so richtig Vorfreude, dann Disco-downst du in die Batschkappe.
Also bin ich hier heute auch hier hingedisco-downt, weil ich richtig Bock hatte.
Das war genau meine Inspiration, ja.
Ah, guck mal.
Du bist heute...
Für viele Leute die Muse.
Ja.
Oh, sorry. Ich habe heute richtig kurz, ich bin nüchtern, aber ich habe richtig große Fresse heute.
Diese Vorstellung allein. Apropos Muse, weißt du, welche Beruf einen umgekehrten, richtig harten Gender Pay Gap hat?
Wo die Männer schlechter bezahlt werden?
Ja.
Boah. Wenn du Muse sagst, dann wahrscheinlich was Künstlerisches oder so. Oh, erzähl mal.
Modeln.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen.
Männliche Models verdienen teilweise nur ein Zehntel oder so.
Ja.
Und zwar auf allen Ebenen jetzt durch. Ne? Wir reden jetzt nicht nur von die Besten der Besten oder so. Ja, krass, ne? Darüber spricht eigentlich keiner. Aber ja. Wir aber immer über Fußballerinnen und Fußballer sprechen. Und mit diesem Totschlagargument beende ich jetzt auch diese endgültige Debatte.
Andererseits, nee, du kannst ja nicht nur ein... Es ist ja nicht... Du kannst ja nicht sagen... man darf sich nicht über die Fußballer beschweren, weil es ja auch die Models gibt. Du musst ja, ich finde ja, es ist ja beides scheiße. Und es gibt ja auch immer noch, Beispiel Hollywood, wenn du einen Oscar gewinnst als Mann, kannst du im nächsten Film fast 10-mal mehr Gage nehmen, im Schnitt. Oder das ist so der, oder 6-7-mal. Und bei Frauen verdreifacht sich das nur.
Ja, okay, aber warte mal, jetzt, ich will erstmal meinen Punkt zu Ende machen, weshalb ich finde, dass es nicht der Fall ist, weil ich finde nämlich nicht, dass es unfair ist, weil da ist es, bei Modeln ist es nämlich so auch, dass die Ansprüche an weibliche Models viel höher sind. Ja, also wie die auszusehen haben, wie die sich zu bewegen haben, was für Fähigkeiten die können, was für Looks die modeln müssen und alles. Das heißt also, da ist auch einfach, da wird mehr verlangt. Genauso wie das, und das sage ich jetzt einfach mal knallhart, da könnt ihr mich jetzt für canceln oder wie auch immer man das nennt, aber es ist wirklich so, genauso ist es auch im Fußball bei Männern. Da sind die Ansprüche einfach höher an Männer. Es sind viel mehr Leute, du hast viel höheren Konkurrenzdruck. Ja.
Ja, okay, den Kontext verstehe ich wieder, aber es ist nicht das Argument, um diese ganze Gender Pay Gap zu diskutieren.
Aber ich will ja dieses Fußballer-Ding jetzt endlich mal vom Tisch haben. Weil mich das echt nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist nämlich, Unternehmen, die sind auch gar nicht so dumm, wie immer Leute denken. Ja, und nur weil die da Millionen raushauen für jetzt, wo ist diese nächste Fußball? Irgendwo Katar. In diesem Wüstendings. Nur weil die da so viel Geld raushauen, ist es nicht komplett dumm, was die da tun. Ja.
Nö, es ist moralisch extrem verwerflich, aber es ist halt nicht dumm.
Es ist nicht dumm, ja genau. Oder sagen wir mal, es ist nicht ökonomisch dumm.
Unklug, ja.
Ja, aber jetzt...
Katar geht mir richtig auf den Sack, dieses ganze Thema.
Zack, also war natürlich jetzt auch ein kleiner Joke. Die Debatte ist natürlich damit nicht beendet, aber nur um das mal ins Verhältnis zu rücken. Ja, es gibt es auch umgekehrt. Und das hat mich überrascht, dass ich das dann das erste Mal gehört habe.
Ja. Ja,
das Umgekehrte, weil man ja sonst immer in die eine Richtung denkt. Aber das ist nicht so. Was mich auch richtig verwirrt hat, ist, und ich muss sagen, Vanessa, ich bin jetzt komplett abgehängt von unserem Gesundheitssystem.
Oh, Simon.
Und ich habe deine Story mitgebracht und danach kannst du mal Bezug nehmen, wie du es findest. Ich war letzte Woche krank und ich hatte so die klassischen oder einige der Corona-Symptome. Ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Husten, ich hatte vor allem aber auch Fieber, Schüttelfrost, so die volle Ladung eben. Also was habe ich gemacht? Ich habe erstmal einen Schnelltest gemacht.
Ja.
Beziehungsweise also nicht nur zu Hause einen, sondern natürlich direkt in so einer Teststelle. Und der war dann negativ.
Mhm.
So. hat aber nichts genutzt, weil an Tag 3 oder 4 ging es mir immer noch scheiße. Das heißt also, ich brauche dann natürlich eine Krankschreibung vom Arzt, ganz klassisch, wie man das kennt. Ich also, weil auf der Webseite vom Arzt ist nur, wenn Sie Grippesymptome haben, dann gehen Sie in die Infektambulanz, dies, das. Die hat aber natürlich auch nur irgendwie 2 Stunden am Tag offen.
Oh Mann, ey.
Und das war dann noch vorbei, aber ich hatte ja zwar Symptome, aber ich hatte ja einen negativen Test. Also rufe ich da an. Hallo, hier ist Max, der virtuelle Kranken- oder irgendwie Kassen-, nicht Kassen, sorry, der Kranken-, Praxisassistenz, irgend sowas halt, ja, so ein Gelaber. Und ich schon so, oh Gott, das ist so dieser Moment, wo sie die Digitalisierung wirklich aufgibt. Weil was nämlich Max, der digitale Krankenassistent, macht, ist, er hinterlässt eine Nachricht von dir. Ja, hatten wir schon mal, nannte sich Anrufsbeantworter.
Scheiße, ja. Alter.
Aber jetzt, da macht er das. Und das ist auch so geil, dann so, bitte geben Sie, bitte nennen Sie Ihr Geburtsdatum. Dann sage ich das, tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ey, weißt du, so das macht dich noch kränker in dem Moment, wirklich wahr.
Oh, ich werde dann immer wütend, ich kriege dann immer Tumsus-Anfälle.
Mir geht's auch so, das ist nicht gut, Stress. Auf jeden Fall, also habe ich dann diese Nachricht hinterlassen. Und das ist dann auch so ein komischer Moment, weil dann hast du irgendwie gemacht, was du tun musstest, aber die Antworten dann nicht direkt. 4 Stunden später, so klingelt das Telefon, ja. Gehe ich so ran, ja, bla bla. Dann sagst du, ja, sie hatten angerufen, sie hatten die Nachricht hinterlassen. Es war überaus deutlich, dass diese schlaue KI diese Nachricht nicht richtig übersetzt hatte, weil sie konnte da kaum lesen, was da stand, ja. und dann hat sie das gemacht und dann sagt sie, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Habe ich ihr nochmal das genannt, habe gesagt, ja, guck mal, ich brauche halt eine Krankschreibung jetzt auch. Aber ich habe keine Symptome, wie funktioniert das, kann ich jetzt zum Arzt gehen? Und sie meint so, oh, ich kann Ihnen direkt eine Krankschreibung fertig machen, da müssen Sie gar nicht los. Und ich sage so, ja, okay, gut, können wir auch machen, ist mir auch recht. Dann sagt sie so, ach nee, wir haben Ihre Karte dieses Quartal noch nicht eingelesen, da müssen Sie leider persönlich vorbeikommen. Also, nochmal, das müssen wir mal kurz zusammenfassen.
Ich verstehe diese Quartalsregelung auch nicht, das ist einfach dumm.
Das ist einfach dumm, ja. Nee, das ist wirklich, der gibt auch keinen Sinn, so. Der hat einfach deine Daten vergessen. So, weißt du, so dieses so, huch, neues Quartal, wer sind Sie denn?
Ey, ich verstehe das, wenn du zu einem neuen Arzt gehst, dass du denen die Karte dahinter legst und ja, dass die so einmal im Jahr mal checken müssen, so ist Frau Brinker noch versichert. Fair.
Ja, oder aber auch immer, wenn du da bist, ist auch fein, finde ich. Immer, wenn du da bist, ist ja okay.
Nee, mich nervt es bei uns, ich habe ja schon öfter mal aus der Therapie erzählt, aber wir müssen in der Gruppe am ersten von dem Quartal immer anfangen mit, alle geben einmal ihre Karte ab und die wird eingescannt, weil das System uns nach einem Jahr einfach vergessen hat wieder.
Ja. Yeah.
Nee, das ist doch Schwachsinn, das ist doch dumm.
Finde ich auch, aber auf jeden Fall, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, war, also musste ich deswegen dann vor Ort gehen. Das ist natürlich der Infektionsschutz auch gleich wieder null, mhm, ja, wenn du wegen sowas dahin warten musst. Und dann komme ich da an und dann wurde es richtig geil, fand ich. Da meinte sie so, ja, wie lange soll ich Sie denn krank schreiben? Und ich so, ja, das weiß ich doch nicht. Ja, normalerweise gehe ich zum Arzt dafür. Und sie sagt so, ja, aber nee, zum Arzt geht nicht. Also mit Grippesymptomen oder mit Erkältungssymptomen gab's so aktuell nicht zum Arzt. Ey, da fragst du dich wirklich, also wirklich, wir sind doch in so einem industrialisierten Land, ne? Da, also, dass da keiner eine bessere Lösung für hat. Das ist ja nicht so dieses, wo man sagen würde, ah ja, jetzt hier muss wirklich was angepackt und verändert werden, bevor diese Situation zu lösen ist.
Aber Simon, ich kann dir die Illusion gleich nehmen, wenn du beim Arzt durchgelassen wirst, oder zum Arzt oder zur Ärztin oder whatever, frage ich auch, wie lange soll ich sie krank schreiben? Ich denke, du hast Medizin studiert.
Ja,
also, das ist ein bisschen, also, du bist ja auch nicht, sorry, aber du bist ja auch nicht beim Psychologen und er sagt, welche Tabletten hätten sie gerne?
Ja, genau.
Das ist so, hätten sie gerne Antriebshemmende, Depressionsmildernde, wo ich denke, können wir mischen? Nein, das ist doch dumm.
Multivitamine.
Das ist echt so. Haben sie mal Globuli probiert? Wenn ein Arzt das sagt, geht. Bitte, bitte. Aber Simon, es ist schwierig, ich kenne das voll. Gute Ärzte finden ist generell so ein Thema, was fast unmöglich ist in manchen Bereichen.
Aber jeder Arzt steht und fällt auch mit der Praxishilfe.
Ja.
Das ist wirklich
so. Boah, hundertprozentig. Und mit dem Umgangston. Ich war nämlich letztens beim Arzt, beim Augenarzt, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas ist an meinen Augen anders.
Ja.
Dann war ich in der Arztpraxis, ich hatte um 17 Uhr meinen Termin, ich war da 2 Stunden. Mhm. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist meine Augenwerte einmal auslesen.
Ja.
Und mir dann ein Rezept ausstellen. 2 Stunden. Und auch so, dann waren die Werte auch völlig off. Also ich habe eine Leit- also die Werte sagen, hey, ihre Augen sind viel besser geworden, ich denke so. Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich bin jetzt nicht magisch geheilt.
Ja, vielleicht doch.
Freunde. Und irgendwie war die Praxis auch unübersichtlich, haben die sich die ganze Zeit angemuckt da, also waren unhöflich zueinander. Dann wurden mir erst falsche Befunde vorgelesen. Und ich so, kurze Frage, da steht unten Patientenname, das ist nicht mein Name. Können wir kurz nochmal zusammen tun und gucken. Und wo ist denn die Akte von der Frau Brinkham?
Ich denke, wäre aber lässig, wenn die dann gesagt hätten, oh, sie haben wirklich eine Sehschwäche.
Und ich dachte so, One-Haut-Messung habt ihr bei mir gar nicht... Freunde, hallo. Und es war, und dann habe ich mir gedacht, so, das kann ja eben nicht sein, dass meine Augen magisch besser geworden sind. Dann war ich bei einem Optiker, also wirklich bei so Apollo oder so.
Ja.
Und der Typ misst so meine Brille und meint so, naja, also das eine Auge ist ein Viertel Dioptrien schlechter geworden. Ansonsten ist die Brille noch korrekt. Und ich denke, das machst du, was er sagt, das macht Sinn. Vielen Dank. Und ja, es ist okay. So, es ist so blöd. Und dann war ich nochmal, dann hatte ich irgendwie so ein Problem mit dem Auge nach dem Training Mittwoch, war nochmal bei einem, musste dann wirklich zum Augenarzt, wollte aber nicht wieder in diese Idiotenpraxis rein.
Ja.
Bin zu einer neuen Praxis gegangen. Auch näher dran bei mir, alles fein. Und die sagten auch, naja, die Brille ist ein bisschen off, also ein Viertel Dioptrien auf dem einen Auge, passt aber sonst noch. Und dann haben die mir auch noch das Problem behoben, was ich hatte. Oder geholfen, das zu verstehen, was das ist. Was ist das? Und dann, was ich auch, boah, diese Arztbox hat mich so abgefuckt, weil die auch so hin, da sind zwei Häuser, so Mehrfamilienhäuser, wo Arztpraxen drin sind und die haben beide die gleiche Hausnummer.
Ja.
Das heißt, du verläufst dich da auch. Das ist unten am Obi in Sachsenhausen. Geht da nicht zum Augenarzt. Das ist nicht gut, wer da ist. Das hat mich so geärgert. Ich hab so, ach, ich habe eine neue Hausärztin gesucht und die war auch, die hatte sowas Mütterliches und die war ganz nett, aber die hat auch sowas ein bisschen unsensibel in manchen Bereichen.
Mhm.
Wo ich denke so.
Das ist generell krass. Wir haben irgendwie sehr hohe medizinische Ansprüche an Ärzte, aber echt extrem niedrige zwischenmenschliche.
Ja, und ich meine, die war ja auch nicht, die war ja nicht da, um gemein zu mir zu sein. Sondern sie war einfach nur sehr unsensibel. So, ja. Wenn du zum neuen Hausarzt gehst, liest du denen ja erstmal so bestehende Diagnosen vor.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und so, warum ich da bin. Und dann guckt sie halt und ich habe ja auch gesagt, dass ich in Therapie bin und so. Und sie meinte, Frau Brinkham, Sie sind doch so eine junge Frau, Sie brauchen das nicht. Ich denke, finde ich auch, dass ich das nicht brauche. Und ich kann es ja nicht einfach abgeben irgendwo.
Ja, okay.
Also so, oder so, weiß ich nicht, so... ist einfach so minimal unsensibel. Und manchmal, ich glaube, manchmal meinen die es auch gut und drücken sich nur ungeschickt aus.
Aber das ist das, was ich meine. Das ist für mich dann mangelnde Ausbildung tatsächlich.
Ja?
Und ja, und ganz ehrlich, guck mal, wir schicken die wie viel x Jahre dahin, damit die jeden Knochen deines Körpers auf Latein aufsagen können. Ja? Und dann mangelt das in so zwischenmenschlichen Bereichen. Und ich sag auch da mal was an alle Ärzte und Kassenvertreter, die jetzt hier zuhören. Ja? ganz ehrlich, das ist mit der Grund, warum so viele Leute zu Heilpraktikern gehen oder warum das so boomt. Weil das sind Menschen, die haben halt das ungefähr einmal getauscht.
Ja.
Ja, die haben halt hart auf Empathie und zwischenmenschliche und Einfühlsamkeit arbeiten die darauf zu und weniger auf medizinisches Wissen.
Und die können sich auch mehr die Zeit nehmen für ihre Patienten. Und die haben nicht diesen Druck, den das Gesundheitssystem aufbaut. Das ist so ein Fakt. Einfach ein Problem von unserem Gesundheitssystem generell, was Leute halt in diese Schwurblerei da treibt.
Ja, aber tatsächlich, und das kann man ja mal sagen, wir reden jetzt ja nicht von einem offenen Knochenbruch oder sowas häufig. Ja, es gibt ja genug Sachen, da ist halt ein bisschen mehr Zuneigung, bringt viel, viel mehr, als dass dir jetzt noch das und das passende Nasenspray vertrieben wurde absolut. Oder sowas. Zumal die da ja auch nochmal Verträge haben mit, oh, das ist ja auch ganz heftig mit so Pharma teilweise, was die da verschreiben für Sachen, weil sie da Partner sind und so. Und man kann da ja auch richtig, du kriegst dann ja auch entsprechende Kataloge zugeschickt, ne? Also wenn du sagst, ich bin eher so im homöopathischen Allgemeinmedizinbereich, gibt's ja auch, gibt ja genug Mediziner, die auch Homöopathie machen, dann kriegst du halt eher so, weiß nicht, so Sinopret und so Sachen zu Vertrieb und das ist Momalerk und so Kram halt. Und wenn du im anderen Bereich bist, kriegst du dann halt eher, oh, wie heißt denn dieses, heißt es Olint oder so, dieses Blaue, das so eigentlich so jeder kennt, dieses, was süchtig macht, dieses Nasenspray.
Nee, ich nutze kein Nasenspray.
Nasenspray-Sucht ist eigentlich auch so ein hartes Thema, ne?
Ja, du, ich kenne allein, du bist auch so ein Kandidat für Nasenspray, ne? Oder?
Nee.
Aber okay, dann ist es ein anderer Freund von uns. Das ist mein ehemaliger Mitbewohner, weil der hat ein richtiges Nasenspray-Problem jeden Winter.
Ja, ich meine, nee, ich nutze gar keinen Nasenspray, außer ich hatte mal dieses Meerwasser-Ding da.
Ach, du hattest so ein Q-Tip-Problem, ich erinnere mich.
Ach so, ja, Wattestäbchen. Aber das habe ich jetzt, abgestellt. Ich kaufe keine Wattestäbchen mehr. Yes. Und ich habe die auch in so einen separaten Schrank gepackt. Weil manchmal brauche ich so, um was zu reinigen halt. Mhm. Also nichts am Körper, sondern halt so irgendwie so Gegenstände oder ähnliches. Da habe ich es noch. Aber nee, mit Wattestäbchen, das war ja mein Vorsatz, mein guter Vorsatz für dieses neue Jahr, den ich im September begonnen hatte.
Yes.
Das war das Thema.
Aber nochmal zum Thema einfühlsam und kluge Dinge sagen. Ich weiß, ich war nach einer OP mal bei meinem Hausarzt nochmal und die haben halt auch immer so Assistenzärzte da gehabt, die von der Uniklinik kamen. Und dann liegst du da und der Typ guckt sich die Narben an, wie die verheilt sind.
Ja.
Und guckt sich die so an und guckt da so ein bisschen dran rum und sagt so, Frau Brinker, also mit der hier müssten Sie nochmal zum Arzt. Und ich denke, hast du Metzger gelernt? Ganz Thomas, folgendes. Und dann meinte halt, ich müsste da nochmal zu einem Chirurgen mit und dann mit ihnen nochmal zum Krankenhaus operiert wurde, dass die sich das mal angucken, dass das nochmal fixiert wird mit so einem Kleber.
Ja.
Aber Thomas, was ist mit dir? Also wenn ich aber Thomas sieht, aber so.
Er hat einen Clown gefrühstückt, wie man sagen würde. Ne?
Also so, müssen Sie bitte zum Arzt mit Dicky. Mein Vater baut ja auch nicht irgendwo ein Fenster ein und die meinen so, ja, aber hier und dann, ja, wir müssen mal mit dem Schreiner reden. Ja, aber du bist hier. Ja. Was ist mit dir? Das kannst du dir nicht erlauben. Was ist das?
Boah, aber das ist auch so ein klassisches Bauding. Sorry, das Beispiel, was du gerade genannt hast, erinnert mich so daran. Da hatte ich auch mal in meinem Bad irgendwas.
Mhm.
Und da gibt es ja gar nicht mehr, dass nur eine Person deine Sachen im Bad macht. Und du hast dann Glaser, der macht dann so Glassachen und der macht die Tür. Der konnte dann aber wiederum nicht bei dem Waschbecken helfen, weil das ist dann wieder eine andere Person. Fun Fact übrigens, das Ganze gipfelte dann darin, dass einfach mein Hausmeister das Waschbecken getauscht hat, weil es ihm wirklich irgendwann so genervt hat, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Und er hat das super gemacht. Also ich sehe jetzt da keinen Pfusch oder sowas. Deswegen würde mich mal interessieren, also wenn ihr, ich habe ja wirklich zwei linke Hände im Handwerk, aber wenn ihr da so vertraut seid, sagt doch mal, ob das so ist. Kann man so Waschbecken, braucht man dafür so eine Ausbildung, das zu wechseln? Hat das mein Hausmeister vielleicht einfach oder ist das so, kannst du es selber machen?
Fällt das nicht unter Gas- und Wasserinstallateur?
Ich habe keine Ahnung, aber bevor wir zwei uns jetzt hier komplett auf Glatteis begeben. Moment,
also ich bin ja aus einer westfälischen Handwerkerdynastie. Das ist ja wirklich, nee, sorry. Man muss mal so ehrlich sein.
Sorry, das könnte aber auch ein Folgentitel sein.
Westfälische Handwerkerdynastie. Nein, aber selbst mein Papa sind alle Schreiner, bis auf meinen einen Onkel. Der hat einen Maurer gelernt. Und das ist auch so, wenn sie über ihn reden, nennen sie ihn Polier, also Maurermeister. Weil das der Einzige ist, der was anderes gelernt hat in der Familie. Und auf der anderen Seite haben die halt auch, das sind alles so Leute, die handwerklich gelernt haben. Und ja, meine Schwester und ich sind so die Ersten, die, Zitat, nichts Richtiges gelernt haben.
Ja, okay, aber du weißt, worauf ich raus will. Lass uns zwei da jetzt nicht dieses Fass aufmachen.
Nee, stimmt auch.
Weil, ey, keine Ahnung, was da gemacht wird. Auf jeden Fall, es funktioniert aber alles, aber schreib doch da mal dazu, ob man da irgendwas macht. Ob das so schwer ist, würde mich auch interessieren, ja.
Ja. Aber früher haben die doch auch viel, also ich weiß, meine Eltern haben auch viel selber gemacht. Oder zumindest so, wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der das kann und dann ja. So.
Da würde ich aber noch auf ein Thema einleiten, was mir gerade nämlich noch einfällt zu dem Ganzen. Seid da aber bloß vorsichtig mit so YouTube-Tutorials.
Oh, ja.
Also ich hatte da neulich wieder einen richtigen Schreckmoment. Und da habe ich auch überlegt, ob ich das nicht melden sollte. Da geht es um Ski einstellen.
Mhm.
Und für alle, die das kurz, ich muss jetzt nicht super im Detail beschreiben, aber grundsätzlich was ist, man kann so einen Ski, der muss halt entsprechend auf die Person, die den fährt, eingestellt werden. Und da gibt's im Prinzip drei Sachen. Das eine ist, du musst die Sohlenlänge, also nach dem größeren Skischuh müssen natürlich diese zwei Automaten, nennt man die, das ist quasi vorne die Bindung und hinten die Bindung, die müssen halt passend eingestellt werden von der Länge. Das ist das erste. Das zweite ist, der Anpressdruck muss quasi gemacht werden. Das sorgt dafür, dass diese zwei Teile ordentlich auf den Skistiefel drücken, damit halt du nicht einfach bei einer Kurve mal direkt rausrutscht. Das zweite und das dritte ist das Auslösedings. Das sorgt halt dafür, eine Bindung, wenn eine gewisse Krafteinwirkung auf die wirkt, löst die halt aus, damit du nicht mit deinem Ski den Abhang komplett runterknallt. Ist vielleicht jedem Skifahrer auch schon mal passiert, dann geht die plötzlich einfach auf.
Ja, verlierst halt einen Skier, bevor du dir irgendwie das was verdrehst oder genau, eben mit dem Ding runter. Ja.
So. Das sind so diese drei Sachen, die eingestellt werden müssen. Und das geht auch, ja. Aber ganz ehrlich, ey, ich kann es nur mal sagen, guckt da bitte keine Tutorials. Lest diese, wenn ihr es wirklich selber machen wollt, am besten geht ihr einfach ins Geschäft, aber wenn ihr selber machen wollt, dann lest die Anleitung dazu und bitte guckt nicht so Tutorials an, weil da war so ein Typ und der hat einfach einen der drei Schritte vergessen. Wenn also Leute das jetzt gemacht hätten, dann hätten die nicht den Anpressdruck, in dem Fall war es Anpressdruck, hätten die nicht eingestellt. Das heißt, die würden da einfach rausflutschen aus ihrem Ski unter Umständen. Und da hast du den Salat, da kann sich jemand richtig schwer verletzen. Mhm. Weil, ja, weil irgend so ein, ich sag's einfach mal, wie es ist, weil irgend so ein Slowene, da dachte, ach, die Nationalität spielt keine Rolle, weil irgend so ein Typ dachte, ey, ich mach mal ein Video, wie einfach es ist, diese Bindung einzustellen.
Ja, oder auch so, ja, ich habe einen Trick, damit geht das einfach. Ich denke, ja, aber es gibt ja einen Grund, dass es die Anleitung gibt und dass jemand das einmal richtig gemacht hat.
Ja.
Es ist, aber das sind doch diese ganzen Memes und diese ganzen Witze im Internet von wegen, seit YouTube die Downvote, die Daumen-Runter-Funktion abgeschafft hat, den Zähler,
ja,
sind die nicht mehr so als Schwachsinn enttarnbar, so einfach.
Das ist, ich habe dann auch das Video gemeldet, also weil es ist halt einfach gefährlich, man, das kannst du nicht machen, ja, da irgendwie Sachen vergessen. Und sicherlich, er wusste das, ja, er musste dann vielleicht, manchmal muss man auch Sachen nicht einstellen, mhm, manchmal sind die halt per Zufall passen, die schon, ist sehr unwahrscheinlich, aber könnte in dem Fall gewesen sein, aber das ist halt nicht bei allen so. Und wenn du ein Tutorial machst, dann muss es ja zu den Leuten entsprechend passen.
Ja, das ist ein bisschen unverantwortlich. Aber weißt du, was ich mir auch auf YouTube momentan für angeguckt habe und versucht habe zu lernen? Und du wirst lachen. Aber es gibt ja diese Leute, die so mit Milchschaum aus einem Cappuccino so Motive machen können.
So Latte-Art.
Pass auf, Junge. Alleine, ich habe so eine Durchschnittsmaschine von geschenkt bekommen von einem Freund von uns. Weil die einen Vollautomaten haben jetzt. Ja. Und ich bin sehr dankbar für diese Siebträger. Und der hat so ein Milchaufschäum-Dingsy. Und die Leute, die diese Tutorials machen, arbeiten halt mit irgendwelchen Profimaschinen und ich sitze da und denke so, wie die, und aber das musst du viele Sachen beachten, dann die Temperatur der Milch ist, also ob du die aus dem Kühlschrank hast oder ob die Zimmertemperatur hat, dann darf die auch nicht zu heiß werden, dann gibt es neben der Phase, wo du da die Luft reinpumpst, auch noch die Rollphase, wo der Schaum gleichmäßig sich verteilt, dann geht es für die Schaumkonsistenz, dann geht es um den perfekten doppelten Espresso und es ist, weißt du, mein Espresso ist richtig gut. Ich mache auch einen guten Cappuccino. Nur es hängt wirklich an der Optik momentan. Weil so einfach so einen Strudel oben drauf machen kann ja wirklich jeder Heini.
Aber du möchtest dann so ein Blatt machen?
Es gibt so drei Stufen. Das einfachste ist ein Herzchen, dann kommt so eine Blume und dann kommt so noch was Fancyeres, was ich nicht mal verstehe, was das sein soll. Aber ich scheitere aktuell an diesem Herzchen. Bei mir ist mal so ein Blob in der Mitte. Und ich gebe mir Mühe, aber ich verzweifle da ein bisschen dran. Vor allem, weil es auch einen Unterschied macht, ob du 1,5 oder 3% Milch aufschäumst und ob du Hafermilch oder normale Kuhmilch nimmst. Mhm. Und welche Temperatur. Das ist mir zu heiß. Ja. Wenn hier jemand Tipps hat. Ich habe so eine De'Longhi Dedica irgendwas mit so einem. Auch so geil, das ist ja Milchaufschäum, ist Ärmchen. Das kannst du noch so heiße Milch oder Cappuccino so nach oben und unten schieben. Und dann meine ich auch, das macht gar nichts, macht das lieber ab, das ist dumm, das ist fancy, aber das, also die meinen, das ist fancy, aber das hilft alle nichts.
Ich tue einfach die ganze Zeit so, als verstehe ich irgendwas davon.
Ey, es riecht mich, Simon, manchmal ist so einfach Therapie-Podcast für mich hier, aber es riecht mich auf, dass das nicht funktioniert. Und meine Freundin tut schon immer so, als ob sie sich darüber freut. So, oh, das ist aber hübsch geworden. Ich merke so, okay, es
ist wie wenn man so Gemälde von so Kindern bekommt und sagen muss, dass es schön ist, obwohl es richtig kacke aussieht.
Obwohl, sorry, seht ihr Neffen und da ist ihre Einstellung so, wenn das hässlich ist, kommt das nicht an den Kühlschrank. Wo ich denke, aber die haben sich Mühe gegeben.
Ja, aber das ist, also man kann die da nie früh genug mit der Realität des Lebens konfrontieren.
Wenn ich meine Kinder habe, Simon, dann darfst du kein Feedback geben für die.
Nee, Alter, wenn es nicht gut aussieht, nee. Das ist dann.
Aber zumindest so, hey, du hast dir Mühe gegeben.
Ja, das kann man ja sagen, aber das ist so dieses er war stets bemüht Ding, nicht? Die Schule hat das schon perfektioniert, dieses System.
Das ist gemein. Aber ich verstehe es, ja. Also wenn da jemand heiße Tipps hat, wie man diese Latteart richtig macht oder so, wie man mit dieser Maschine umgeht, ja, help me.
Schickt uns eine Mail.
Ja, bitte.
Schickt uns ein YouTube-Tutorial.
Boah, ich habe da schon so viele von gesehen, Simon.
Steigerst du dich denn dann eigentlich auch immer so rein? Wenn du so, dass du dann so wirklich so einen Lauf hast und so 10 am Stück guckst?
Nee, ich bin eher so, ich guck so 1, 2 Und dann mache ich das direkt. Aber ich kann ja auch nicht 12 Cappuccinos am Tag trinken, dann wäre ich hier beklopft von.
Ja, das war's dran.
Vor allem, das sind halt 12 doppelte Espressi, dann schlafe ich gar nicht mehr.
Aber vielleicht ist das leider, so verschwenderisch es auch ist, die einzige Form, wie man es lernt. Weißt du, du wirfst halt, du kippst ihn dann halt aus.
Ja, aber ich sammle ja dann halt Stück für Stück Erfahrungswerte.
Ja, aber vielleicht reicht das nicht. Vielleicht musst du halt mal 12 nebeneinander gemacht haben, weil dir immer dann auffällt, oh, das und das passt nicht.
Du, nächste Veranstaltung mit mir in der Wohnung, müsst ihr alle Cappuccino trinken.
Ich trinke keinen Kaffee. Ach, das habe ich gar nicht vorher erwähnt. Ne?
Aber ich kann auch koffeinfreien Cappuccino machen.
Ja, schmeckt das dann?
Ich finde ja.
Okay,
wenn ich den mache mit sehr viel Liebe, Simon, dann schmeckt der.
Mit sehr viel Herzchen, die aussehen wie Blobs.
Hey. Ich kann dir nach dem Podcast mal ein Bild zeigen, ist wirklich nicht gut.
Wir hatten es schon von Therapie, jetzt muss ich noch therapiert werden.
Mhm, okay.
Also, weil ich hatte jetzt ja viel Zeit, wenn man krank ist und irgendwie außer Schlafen und so, kann man da ja wenig machen. Beziehungsweise ich bin dann ja auch verantwortungsbewusst zu Hause geblieben, weil egal, ob dieser Test jetzt negativ ist, ergibt es trotzdem irgendwie Sinn, zu Hause zu bleiben. Ja. Weil wenn es doch Covid ist und es kann doch nicht nachgewiesen werden im Test oder so, du willst ja nicht die Person sein, die das dann verteilt.
Nee.
Also habe ich dann gemacht, was jede Person tun würde. Habe Filme geguckt. Und ich frage mich mittlerweile ernsthaft, ob Filmeverkäufer einfach nicht mein Geld wollen. Also ob die absichtlich wollen, dass man sich Filme illegal streamt.
Warum?
Weil die das nicht hinbekommen, häufig, mir einen Film in der Originalsprache zu verkaufen.
Amazon ist da sehr scheiße bei.
Amazon ist furchtbar. Apple TV ist auch richtig furchtbar. Bei Apple ist es auch noch so, da sind die so zusammengemanscht, alle Sprachen, so per Komma getrennt in so einer Liste. Ey, es ist wirklich furchtbar. Und ich sag mal auch mal eins, so, und da können wir, ich weiß nicht, ob man sich damit strafbar macht oder nicht, ist auch kackegal. Auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist, ey, Leute, ihr seid so illegalen Streaming-Seiten nicht mehr so voraus, da ist auch die Qualität mittlerweile richtig gut. Das hab ich festgestellt. Ja, ist richtig gut. Also das ist, wenn du jetzt natürlich 4K gucken willst, nicht logischerweise. Aber ich sag ja, in meinem Bett hab's auf meinem iPad geguckt, der ist ja Full HD, reicht ja vollkommen aus. Und das ist mittlerweile echt gut. Also das ist auch nicht mehr so, dass es so komprimierter Krams ist und die nur die Hälfte der Farben noch zur Verfügung stehen oder so.
Oder dass einer aufstehen mit drin geht.
Nee, das schon gar nicht mehr. Nein, das sind schon immer, also das sind keine Live-Schnitte aus dem Fernsehen oder so, aus dem Fernsehen, aus dem Kino oder sowas. Ja. Nein, das ist schon alles richtig ordentlich mittlerweile. Und die kriegen das einfach nicht hin, diese Filmverkäufer. Und da muss er auch ganz ehrlich sagen, und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, vielleicht sogar was Shia LaBeouf oder so, der auch sagte, ich gucke auch Filme im Internet illegal, ja, weil es einfach viel komfortabler ist. Und es ist wirklich so, also diese illegalen Streaming-Seiten, die sind mittlerweile wie legale Streaming-Seiten sein sollten. Die haben eine vernünftige Suche, ja, da gibst du den Film ein, da kommt auch direkt das richtige Cover und nicht so ein Cover, das keiner kennt, weil das so dieses Authorized Cover ist. Manchmal auf IMDb sieht man das auch, oder? Da gibt's so Cover, die hast du noch nie gesehen in deinem Leben, weil nicht das DVD-Cover so aussieht, sondern weil es irgend so ein offizielles, geheimes Schieß mich tot Cover ist.
Ja, mit Covern kenne ich mich nicht so aus, tatsächlich.
Und auf jeden Fall, und da findest du direkt den Film. Da gibt's, es gibt auch Untertitel mittlerweile. Du kannst einfach Untertitel anmachen auf diesen Streaming-Seiten.
Alter.
Ich sag einfach mal, wie es ist jetzt, ja. Ich darf jetzt ja keine hier bewerben oder so, aber Freunde, ne, um das jetzt mal, ins Licht jetzt auch zu rücken. Und, ey, Freunde, ich wollte Filme kaufen, ich habe einen von drei Filmen gekauft, die ich geguckt habe. Beziehungsweise stimmt, ich habe zum Glück geliehen. Und da kommen wir auch zur Überleitung jetzt. Ich mache halt einfach den Filmtipp direkt danach, weil heute hat der sogar gesellschaftliche Relevanz.
Ja.
Muss man einfach sagen. Ich habe mir nämlich den neuesten James-Bond-Film zum Glück nur geliehen. Und Freunde, ihr könnt mir ein Bier jetzt ausgeben für die Info. Guckt euch den nicht an. Macht irgendwas anderes. Häkelt was, wascht Wäsche, geht raus an die frische Luft.
Du hast ihn ganz gesehen?
Ich habe ihn ganz gesehen. Alles ist schlechter als diese 2 Stunden 40.
Besser meinst du?
Alles ist besser. Jetzt habe ich meine Punchline verkackt. Alles ist besser als diese 2 Stunden 40. Also dieser Film ist definitiv in den letzten 5 Jahren der schlechteste High-Budget-Film, den ich gesehen habe. Wirklich wahr. Der ist wirklich ganz unten. Der gibt... Nichts ist denn, es gibt nur eine Person, die ihre Arbeit gemacht hat, das ist die Person, die so Location Scouting ausgesucht hat. Die Lokationen sind toll. Alles andere ist einfach nur Schrott. Der Plot ist Schrott, die Dialoge sind richtiger Müll. Die Motivation der einzelnen Charaktere ist kompletter Quark. Es gibt wirklich es gibt mehr Plotholes als Löcher auf der A3. Ja, es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Und da müssen wir jetzt auch mal drüber reden am Ende des Tages. wie viel Geld müssen wohl diese Schauspieler bekommen haben? Ja. Weil du kannst dich da nicht mehr, also mit Ausnahme von Daniel Craig kann ja nichts, der hat ja so einen Folgevertrag, der kann da nichts für, aber jetzt mal alle anderen, so hier Rami Malek und so, wenn ihr unseren Podcast so weit hört.
Ja. Anna de Armas, ist Christoph Waltz auch noch nicht? Christoph Waltz, bei dem
Christoph Waltz hat eine Szene, ja, das ist kein Spoiler, das kommt im Trailer vor, ja, der hat eine Szene, in der er vorkommt. Also das ist, also ihr, ne, ihr jetzt, wenn die das hören, Schauspieler, dann ganz ehrlich, da müsst ihr euch jetzt mal in die Nase fassen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr dieses Drehbuch gesehen habt, oder gelesen habt und gesagt habt, oh, in dem Film möchte ich gerne mitspielen. Und das geht einfach
nicht. Ja, sorry, aber das geht, ich glaube, also abgesehen von Christoph Waltz, der ja davor schon in einem Bond dabei war, aber ich glaube, wenn die von 007 bei dir anrufen oder deinen Agenten anrufen, dann nimmst du den wegen des Prestige an.
Ja, stimmt. Christoph Waltz, genau, richtig, selbes Problem. Aber Christoph Waltz, James Bond, also wo er Bösewicht war, war zumindest noch besser als der. Ja, jetzt, also, und das ist also, aber ja, Christoph Waltz, stimmt, du hast eigentlich recht, Christoph Waltz, der ja auch gerade so auf so Künstlerisches so sehr viel setzt, nicht? Also, das ist stimmt, das ist eigentlich überraschend, dass er dann so einen Film annimmt.
Ja gut, aber wahrscheinlich hatte der auch so einen, hatten die, als sie den gedreht haben, auch schon, wussten die, dass sie noch einen machen wollen und dann hat er halt den doppelten Vertrag genommen.
Ja, aber das ist, also ich glaube nicht, dass der viel Geld bekommen hat.
Und ehrlich gesagt, Rami Malek hat, das ist ja mittlerweile voll oft so, ihr könnt davon ausgehen, dass Leute, die einen Oscar bekommen im nächsten Bond, also Leute, die beste Hauptdarsteller oder so kriegen, wahrscheinlich an dem nächsten Bond auftauchen. Nee, hundertprozentig. So ist Rami Malek an den Job gekommen, der für Bohemian Rhapsody einen Oscar bekommen hat, obwohl ich Rocketman immer noch besser finde als Bohemian Rhapsody.
Hey, wir dürfen ihn nicht zu sehr
runtermachen. Taron Edgerton schreibt mir auf Twitter, wir sollen Freunde werden. Aber es ist, weißt du, nee. Und ich meine, Rami Malek hat auch schon viel Scheiße gedreht in seinem Leben.
Nee, das ist ja auch, aber also man muss ja auch immer, finde ich, wir reden jetzt ja hier auch von Künstlern, die eine gewisse Wahl haben.
Ja.
Ja, also der hat, das ist ja nicht das einzige Angebot, was der bekommen hat, in dem Sinne. Und es ist ja auch nicht dieses, wo er sagt, ich muss jedes Geld mitnehmen, was ich kriegen kann, mäßig. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die diesen Ansatz haben von, hey, der Film ist gut, lass das machen. Ich glaube, bei vielen Schauspielern ist immer die Überlegung auch, der Film wird sich gut verkaufen, der wird gut funktionieren und dann ist das ein Sprungwort für Weiteres. Weil es gibt auch viele andere Filme, die scheiße sind, die aber richtig Kult sind und richtig Geld gemacht haben.
Nee, das verstehe ich ja, aber das ist ja immer was, da musst du ja auch selber, also musst du ja selber entscheiden, was du quasi willst als Künstler oder als Darsteller. Aber was ich jetzt sagen wollte noch am Ende des Tages, also erstmal haben wir jetzt das zum Glück, ihr seid alle gerettet, Freunde. Mhm. Hoffentlich nicht zu spät, aber ich habe den nicht gesehen. Wenn er euch gefallen hat, ja, macht euer Ding. You do you. Hört irgendeinen anderen Podcast ab sofort, ja.
Okay, Simon, wir haben nur 4 Fans. Kannst du die mal nicht vergraulen?
Ich beschütze sie doch. Ich sehe mich da eigentlich eher auf so einer positiven Mission.
Wir sind
pro,
die Guten.
Pro bono bin ich da unterwegs. Ich mache das sogar umsonst für euch. So, aber jetzt soll ja nicht alles schlecht geredet werden. Jetzt reden wir auch mal von guten Filmen. Also wenn ihr dann nämlich zum Beispiel so ein Meisterwerk wie No Country for Old Men guckt, ja, Freunde, da wisst ihr, da werdet ihr mir dann wieder dankbar sein für diesen wundervollen Film-Tipp, den ich euch jetzt gegeben habe. Richtig geiler Film. Ja, das kauft den gleich zweimal. Ja, okay. Statt dem James-Bond-Film.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf meiner Liste von alten Klassikern immer noch hier Leon der Profi.
Mit, ah, das ist auch ein sehr guter Film.
Den habe ich noch nicht gesehen, der ist auf meiner Liste.
Natalie Portman als Kind.
Korrekt. Und ich habe auch noch keinen der James-Bond-Filme gesehen, weil mich die nie interessiert haben. Ich finde die alten sexistisch und ich wollte jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Jetzt ist sowieso das Franchise tot, nach Simons Brandrede hier. Aber nee, weißt du, was ich, pass auf, ganz cool, weißt du, was ich für Filme gesehen habe in letzter Zeit? Und da waren auch so viele Scheißfilme. Ich habe jahrelang, war ich hier im Podcast diejenige, die Lanze fürs Marvel-Universum hochgehalten hat.
Ah ja.
Okay? Und ich bin immer noch ein Fan von so Filmen wie Black Panther. Ich fand Infinity War gut, bla bla bla, so. Jetzt habe ich den neuesten Spider-Man gesehen und der zweite Spider-Man war schon scheiße, also Far From Home. Jetzt habe ich No Way Home gesehen. Und das Beste an diesem Film ist die Cameos von dem ersten Spider-Man hier von Tobey Maguire und Andrew Garfield. Der Rest ist komplett kacke. Was ist das? Meine Freundin und ich haben den nach der Hälfte ausgemacht. Der ist dumm. Ich habe den dann alleine zu Ende geguckt, weil ich eine masochistische Art habe und wissen wollte, wie es ausgeht. Aber was ist mit euch? Was ist das? Und dann habe ich noch von Marvel gesehen, Eternals. Der ist auch kacke. Was macht ihr? Es ist so Unsterbliche und die haben so pseudo-griechische Namen alle und es ist so obvious, was es ist. Und die sind nicht gut. Und jetzt kann man halt sagen, ja, Filme heutzutage. Nee. Wisst ihr, was ich auch gesehen habe? Manta Manta.
Was ist Manta Manta?
Was? Okay, Simon, nicht gut für dich. Der Film ist von 1991.
Ja.
Und die bekanntesten Rollen in dem Film, also der Hauptdarsteller ist Til Schweiger. Und, oh. Und sein, ein Kumpel von ihm wird gespielt von, ich glaube, es ist Michael Kessler. Martin Kessler ist der Synchronsprecher. Michael Kessler, kennst du Kesslers Knicke?
Ja, ach so, der.
Der Typ ist das.
Es gibt einen Film mit Michael Kessler und Til Schweiger.
Ey, und dann habe ich...
Ist das jetzt ein Ja oder Nein?
Ja,
ja.
Wir haben durch Netflix gesagt, wenn wir nichts anderes gefunden haben. Und meine Freundin meinte, hast du mal Manta Manta gesehen? Und ich wusste, dass dieser Film existiert, aber ich wusste nicht, worum es geht. Und wir gucken die ersten 5 Minuten und ich mache Pause und gucke meine Freundin und sage, Hanna, kann es sein, dass der Plot, von, also der Inhalt des ganzen Films ist, die fahren gerne Manta, also Manta ist Auto, ein Auto. Auto,
ja.
Kann es sein, dass hier der ganze Plot ist, die fahren gerne Manta und dann gibt es Leute, die fahren Mercedes und die machen Witze über Leute, die Manta fahren und dann hauen die sich auf die Fresse. Das ist hier der Plot. Und der eine hat eine Freundin. Das ist das, worum es hier geht.
In jedem Film geht es um Liebe. In jedem Film und jedem spanischen Sommerlied geht es um Liebe.
Nee, fair. Außer in Bella Ciao. Das ist italienisch, oder? Weil da geht es um Krieg. Ist auch egal. So, ja. Folgendes. Manta Manta. Ach, wirklich so dann... Der eine ist ein bisschen blöd, dann kauft er sich so neue Schuhe, mit denen er, so wirklich so Autofahrschuhe, nennt sich dann Mantaletten. Und es ist wirklich, und dann fahren die ein Rennen, wie in jedem Autofilm, ein Manta gegen den Mercedes, und der eine wettet halt 5000 Mark.
Hey, du kannst mich jetzt aber nicht spoilern.
Nicht spoilern, ich sag nicht, wie es ausgeht, aber, und dann hat er Stress mit seiner Freundin, weil das eigentlich die Kaution für deren Wohnung ist, und es ist, und das ist die Welt, Hollywood hat diesen Film gesehen und sich gedacht, lass mal Til Schweiger berühmt machen.
Ach, das ist eine internationale Produktion,
oder? Nein, das ist ein deutscher Film, aber danach hat er Inglourious Basterds bekommen, danach hat er die deutsche Synchro für Herkules bekommen, danach hat er alles Mögliche. Das ist nicht gut. Manta Manta ist richtiger Scheiß. Ich habe ihn bis zum Ende geguckt. Die Musik in dem Film ist grauenhaft. Die Pointen, es ist so 90er Jahre Humor und so. Es ist ganz, ganz schlimm, Leute. Also mit viel Alkohol und oder Stone kann man den, glaube ich, gucken. Ich habe einfach gelitten, diese 1,5 Stunden. Aber er ist immerhin nicht so lang. Dann heute, diese ganzen Marvel-Filme sind ja auch so 2,5-3 Stunden lang.
Da bin ich raus. Das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Ja. Deswegen machen wir jetzt nicht nochmal das Fass auf. Aber Marvel ist aus meiner Sicht zum Glück mittlerweile komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe noch so diese Anfangssachen noch geguckt, als ich jung war. Aber das ist mir einfach viel zu vorhersehbar, was da passiert. Und da ja, habe ich einfach keine Lust drauf. Oder es ist entweder so vorhersehbar oder es hat so richtig billige Plot-Twists. Aber das haben halt immer alle, finde ich, alle Fantasy-Sachen, weil da können immer so obskure Sachen passieren. Weißt du, weil so die Fähigkeit von dem und dem kann das und das und dann dreht das so alles so einmal um 180 Simon, Grad.
Weißt du, was meine Ersatzdroge ist? Quasi mein Methadon fürs Marvel-Heroin. Hm. Ich gucke jetzt alte Filme mit meiner Freundin, so ganz alte Klassiker. Wir haben um Weihnachten herum die ganzen Sissi-Filme geguckt.
Ja.
Wir haben einmal das singende, klingende Bäumchen geguckt mit Niklas und Dennis. Die haben seitdem noch ein Trauma.
Was ist das singende, klingende
Bäumchen? Kennst du das? Das ist so eine deutsch-tschechische Märchenproduktion aus den 50ern auf Crack. Simon, ohne Scheiß. Wir haben den gesehen und die wollen ein Einhorn oder irgendein magisches Pferd darstellen. Mit so einem Pferd einfach die Nase konturiert und dem so ein Hörnchen aufgeklebt, schlecht. Und die eine Prinzessin ist böse, ist gemein und ist eine Ziege. Und dann wird die verflucht und dann hat die auf einmal so blasse Haut und grüne Haare und so eine Knubbelnase. Die sieht einfach aus wie Billie Eilish, wenn wir ehrlich sind. Und das ist alles nicht gut, der Film. Die Special Effects sind aus den 50ern und das ist nicht gut. Aber, und was wir angefangen haben, wovon wir nur die erste Hälfte geguckt haben, weil der Film 4 Stunden aus irgendeinem Grund geht, ist Vom Winde verweht. Und ich habe Anmerkungen. Es ist nicht gut, der Film. Also wenn ihr eine sensible Seele seid und nicht mögt, wenn jemand das N-Wort sagt oder offener Rassismus oder Themen wie Sklaverei, guckt den nicht. Der Film ist
ein harter Film.
Aus den 50ern, der ist ein Kind seiner Zeit. Und sie haben auch so einen Vorspann eingeblendet mittlerweile so. Hier geht's um Rassismus, oder hier sind sehr rassistische Dinge thematisiert. Wenn ihr das nicht haben könnt, guckt den Film nicht. Ja. Weil die eine verdrischt auch ihre Sklaven und so. Das ist einfach alles nicht gut.
Da fällt mir so ein obskurer Fun-Fact geradezu ein. Es gab mal, neben unserem aktuellen Oscar-Vorfall, den wir haben, gab es eigentlich einen, den ich noch interessanter fast fand und noch dümmer auch irgendwo. Ja. Und zwar hat ein Schauspielername gerade vergessen, wer es war, ich glaube Marlon Brando, der hat auch einen Oscar bekommen, und aber statt ihm ist quasi so eine, übersetzt man eigentlich Native American im Deutschen? Weil Indianer sagt man ja eigentlich nicht.
Amerikanische Ureinwohner.
Amerikanisch, ja, so eine amerikanische, also haben sie so eine amerikanische Ureinwohnerin hingeschickt, die halt darüber eine Rede gehalten hat, wie sehr die halt häufig missrepräsentiert werden in den Filmen. Das führte dazu, dass John Wayne und Clint Eastwood, die danach boxen wollten. Ja.
Also genau die richtigen beiden, ey.
Ja, genau die richtigen beiden. Ja.
Scheiße.
Entschuldigung. Offensichtlich ging ja wohl auch die Rede gegen die zwei, ich meine, sind ja in ihrer Western-Zeit da. Von sich. Aber ja, Mann, und die mussten dann so zurückgehalten werden, damit die nicht anfangen, eine Frau zu boxen vor 100 von Menschen. Das ist wirklich, da wird einfach wirklich Placebo und Koks wird direkt ins Grundwasser gelassen in Beverly Hills, ich sag's dir.
Es ist nicht normal, aber es ist, nee, die Oscars sind sowieso so ein Trashfire.
Die sind hart verwirrend. Aber was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wer das überhaupt denn vergibt. Also es gibt da so ein Komitee von, aber wer sitzt denn da drinnen?
Also, die Academy ist aus mehreren verschiedenen Gilden zusammengesetzt. Es gibt.
Entschuldigung, Gilde ist geil. Soll immer weiter.
Aber es ist ein bisschen wie bei Lost Ark oder WoW. Das sind halt Freunde. Also die sind halt oft aus demselben Berufsfeld. Es gibt die Gilde von den von Regisseuren, Produzenten, SchauspielerInnen, dies, das.
Ja.
Und du musst auch in diese Gilde aufgenommen werden. Es gibt, glaube ich, nur so x Plätze. Und die bilden dann das Komitee, was diese Oscars entscheidet. Die gucken diese Filme alle und dann können die abstimmen.
Ja.
Das heißt aber auch, dass ich glaube, wenn in deren Feld ein Oscar vergeben wird, wird die Gilde auch vom Schwerpunkt mehr gewertet.
Ja, verstehe. Das heißt, alle voten im Prinzip, aber die haben halt dann...
Wenn es um beste Regie geht, haben die Regisseure ein bisschen mehr Mitspracherecht.
Ja.
Das heißt, aber in Hollywood weißt du, wer das ist. Die wissen, wie die Academy abstimmt.
Ja. Ach so, und dann, jetzt verstehe ich auch langsam, wo diese ganzen Probleme herkommen. Da ist natürlich das Problem, guckt jeder alle 10 Filme total aufmerksam, so, oder hat der eh schon jemanden, den er kennt, der jemanden kennt...
Es gibt diese sogenannten For-Your-Consideration-Kampagnen, wo Filme der Academy dann zugespielt werden mit wollt ihr die nicht nominieren?
Ja, ist das nicht für euch?
Und wenn sie dann nominiert sind, müssen die alle gucken. Aber, weißt du, dahin. Und das ist auch der Grund, warum Disney in diesen neuen Live-Action-Remakes von den alten Disney-Klassikern immer zwei neue Songs hinzufügt, weil sie dann wieder für besten Soundtrack nominiert werden dürfen, weil da ein neuer Song bei ist.
Oh,
deswegen kriegt dann Beauty and the Beast, da gibt's einen neuen Song, deswegen kriegt Beyoncé bei König der Löwen ihren eigenen Song und dann schicken die das halt an Dinges. Keiner der neuen Soundtracks wurde nominiert oder hat gewonnen bei den Oscars. Zu Recht, weil die scheiße sind. Lass die alten Originale bitte so, wie sie sind und lass Howard Ashmans Erbe in Ruhe. Vielen Dank. Das war mein PSA des Tages. Echt, ey. Nee. Das ist doch kacke. Aber, aber da gibt's, es gibt von, heißt der Film Theory, der YouTube-Kanal, gibt's einen Zweiteiler, so ein Video, wie du einen Film schreibst, der die Oscars abräumt. Wo er erklärt, wie diese Wahlen funktionieren so ein bisschen und was für Plot-Sachen oder worum es in dem Film gehen muss, ja. Welchen du casten musst und so.
Und was muss man machen? Was bringt Pluspunkte?
Also es hilft, Dinge zu zeigen, wo Film gelobt wird. Also so die Macht der Filmindustrie, die Macht, was haben Filme für einen emotionalen Wert für Menschen und, und.
Ja.
Dann hilft oft reale Begebenheiten und Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, sowas zieht immer.
Boah, das ist ja auch so. Reale Begebenheiten ist auch so ein geiles Hollywood-Wort.
Oder? Nee, aber deshalb,
basiert auf realen Erlebnissen.
Deshalb hat Bohemian Rhapsody so gut funktioniert, weil es um die Musik- und Filmindustrie geht zum Teil. Weil es wahre Begebenheiten waren, darum hat 1917 so gut funktioniert. Du musst meistens noch so einen technischen Kniff da drin haben, wie bei 1917 hast du ja, dass es alles eine Kamerafahrt ist, also es sieht aus wie ein One-Taker der Film, oder zwei Two-Taker maximal.
Ja.
Und der ist auch gut gemacht, der Film und so, aber so ein technischer Kniff und dann halt, er schlägt, glaube ich, ein Drehbuch vor von einem aus Deutschland ausgewanderten jüdischen Drehbuchautor, der es dann in Hollywood schafft. Ich habe den Namen wieder vergessen. Und in dessen Leben, so ein Biopic. Deswegen ja, funktionieren die auch so gut.
Das würde dann funktionieren. Ja, verstehe. Gut, dann machen wir uns jetzt mal ans Drehbuch schreiben.
Ja. Ich glaube auch. Nee, das ist... Pass auf, Simon. Wir haben ja beide schon mal in Tech-Unternehmen gearbeitet oder in der IT von einem Unternehmen.
Ja.
Und ich merke das immer wieder. Manager und sogenannte Technik, was technische Schulden sind.
Ja.
Ich erkläre es mal für die nicht-technischen Leute, die zuhören. Wenn ich ein altes System habe, kann ich ja entweder neue Features oder neue coole Sachen an das System dran entwickeln oder ich behebe mal technische Schulden. Also versuche, dass das Grundgerüst auf dem neuen Stand, auf dem neuesten Stand bleibt und mithalten kann und diese neuen Features auch richtig unterstützt und weiterbringen kann.
Ja.
Das heißt, ich arbeite an der Langlebigkeit und viele Unternehmen tun das nicht. Die packen einfach Feature auf Feature auf Feature und dann haben die halt so ein, ziehen die diese sogenannten technischen Schulden immer mit sich rum. Manager, vor allem nicht IT-Manager, mit technischen Schulden ist genau dasselbe Phänomen wie 14-Jährige und Klarna-Schulden. Nein, es ist so. Es ist wirklich so, ja, das machen wir in 5 Jahren. Ja, das bezahle ich in 2 Wochen. Sorry, aber es ist genau dieselbe. Es ist null Weitsicht. Es ist nur jetzt haben, jetzt machen. Weil die beide haben kein Gefühl für die Zukunft. Weil die einen sind jung und dumm und die anderen sind einfach, wissen aber, dass die in vier Wochen zu JP Morgan wechseln oder in 4 Jahren. Und das dann nicht mehr deren Problem ist, ja, sondern sich jetzt nur um ihre jetzigen, die kümmern sich nur ums Jetzt. Und es ist dasselbe Phänomen, es ist beides dumm.
Und es funktioniert beides.
Ja, und das ist nicht gut.
Ja.
Also mich hier, also kurz kleiner ist so ein schwedischer Zahlungsdienst, glaube ich, die, wo man auch ohne Schufa-Check oder sonst was einfach Schulden machen kann. Und dann gibt's auch Trends auf Insta und auf TikTok, wo Kiddies so ihre Schulden auf Klarna zeigen. Und die sind dann mal so solide 4- oder 5-stellig.
Ja.
Und die gehen nicht arbeiten. Und dann kriegen die Eltern halt auf einmal die Rechnung.
Das ist so krass. Also genau, Klarna, das ist wirklich so das neue Gift der Gesellschaft. Die treffen, man muss sehen, also erstmal ist bewundernswert, die treffen so hart das Verlangen der Kunden.
Mhm, ja.
Ja, also die haben wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt mehr Menschen denn je, die irgendwo ein Einkommen haben häufig. Ja. Es sind nämlich nicht nur Kinder, es sind auch Leute mit einem Einkommen, aber die haben halt irgendwie so ein niedriges Einkommen, die aber so ein unglaubliches Verlangen haben nach so Luxusprodukten.
Ja.
Und sich dann halt das eben zunutze machen, da irgendwas über Klarna, und es ist dann halt Ratenzahlung, ist im Prinzip das Häufigste, was sie machen. Ne? Man hat dann so Klarna-Schulden, die zahlt man halt in Raten wieder ab. Die das dann einfach machen und die dann halt wirklich, das ist so die clevere Fortführung von damals dieser Mediamarkt 0% Finanzierung. Ja, das gab es ja dann auch, ne, wo dann immer ratenweise deinen Fernseher zahlen konntest oder so. Nur, dass die das jetzt auf alles machen und das halt so verpackt in so einem hübschen pinken Button, der, wie gesagt, unter PayPal dann halt einfach liegt. Da gibt es dann PayPal, Klarna und was
auch immer. Genau, halt PayPal alles. Will jetzt auch raten, hat jetzt auch schon ein bisschen längere Ratenzahlung, die fangen auch an. Aber es ist halt im Englischen wieder ein Predatory Loan System. Also wirklich, die machen halt Jagd auf Leute, die es sich nicht anders leisten können, die eigentlich kein Geld haben.
Ja.
Und es ist ihnen auch scheißegal, die schicken euch das Inkasso vor die Tür. Also es ist halt, und da gab es dann heute schon einen Beitrag zu, wie gefährlich das ist, aber Leute, ey.
Aber ich muss gestehen, ich entwickle mich da immer mehr zu so einem zynischen Arschloch hin, weil ich mittlerweile gar nicht mehr so diese Schuld oder die Kritik bei Klarna sehe, sondern einfach bei den Leuten selbst.
Ja, aber ich finde immer, warum hast du dich von uns verarschen lassen, ist nicht immer so ein gutes Mittel. Ich verstehe es auch und es ist kein gutes Verhaltensmuster. Aber du musst halt, wenn du das Problem beheben willst, musst du das Problem ist ja nicht, dass die, wenn es denen gut ginge, würden die ja nicht so einen Scheiß bei Klarna kaufen. Das ist ja auch viel so, sie sehen ihn, wenn wird der Shit auf Insta verkauft und sie glauben, sie bräuchten jetzt diese Uhr oder sie bräuchten diese Tasche oder so. Und da so ein bisschen dran zu arbeiten, hilft, ja, glaube ich, mehr, als ihnen zu sagen, kauf es halt nicht, einfach nicht.
Ich sage auch nicht, dass es das eine positive Entwicklung auf meiner Seite ist. Mhm. Ich merke es nur bei mir immer mehr, wie ich da wirklich richtig zynisch mit umgehe. Du hast natürlich schon recht, da werden Leute offensichtlich getäuscht in dem Gesamtsystem, beziehungsweise es ist auch unter Umständen so ein Gruppenzwang oder so ein Drucksystem am Ende des Tages auch noch. Aber man muss halt auch mal so ein bisschen sehen, und das ist das, was mich so richtig schockt, wie anfällig Menschen mittlerweile für hirnrissig bepreiste Produkte sind. Und ich persönlich nehme das wahr, dass sich das stark verändert hat. Weil und das ist jetzt wirklich obskur, aber ich sag's einfach mal, wie es ist, ich kann noch mehr Leute verstehen, die sich ein teures Auto leasen, ja, so, wo man irgendwie, da hast du wirklich so irgendeinen sinnvollen Gegenwert. Na klar ist das verhältnismäßig viel teurer. Ja, ja, du kriegst ein Auto mit ähnlicher Leistung oder so günstiger oder ähnliche Sachen, ne? Aber das kann ich noch mehr verstehen als Leute, die, und da sind wir reden da ja wirklich von Betrug, also wir reden ja von, es gibt da Produkte, da steht der Warenwert in überhaupt keinem Verhältnis mehr zu dem Preis. Und Leute wollen das unbedingt haben.
Ich glaube nicht, dass es da um das Produkt an sich geht. Ich glaube, da geht es A, um das Prestige von diesem Produkt und um das Gefühl. Ich glaube, für vielen Leuten ist so dieses, ich kann mir das kaufen oder ich gönne mir mal was und ohne drauf zu gucken, was die da eigentlich von haben. Es ist so diese, im Englischen würde man Retail Therapy nennen, also dieses therapeutische Einkaufen, was dumm, also therapeutisch in Anführungszeichen, ne? Aber ich glaube, und das ist halt so ein bisschen dieser, dann der Sozialstatus, wenn Bibi Beauty's Palace das Ding auch in die Kamera hält, dann habe ich das auch und dann bin ich die Coolste auf dem Schulhof. Ist halt echt, ich glaube, dieser Druck ist noch schlimmer geworden als zu unserer Zeit.
Ich glaube das auch. Natürlich ist auch die globale Reichweite viel größer, ne? Das ist ja nochmal ein anderes Ding bei uns, als ob jemand eine MMS rumgeschickt hätte mit, oh, das ist der neue coole Shit, ne? Du musst es das ja schon dann im Prinzip mit dir mitführen und dann noch die Hoffnung haben, dass möglichst viele sehen. Ja, ja, heute machen die ein Bild davon, von sich auf der Couch, ja, aus und stellen das rein ins Internet. Aber ich wollte nur sagen, was mir da halt auffällt, ist, wie sich das so einen Tacken vielleicht auch verschoben hat an der Stelle. Weißt du, was ich meine? Es geht mir so ein bisschen darum, dass diese Sachen, die sind so komplett irreführend. Ich meine, ganz ehrlich, da werden doch jetzt Badelatschen für 500 Euro gekauft. Da musst du doch irgendwo auch mal irgendwo so eine Grenze ziehen, so. Und das folgt ja auch nicht mehr dem Prinzip, weil worauf ich raus wollte, war so ein bisschen, viele Produkte in unserer heutigen Marktwirtschaft funktionieren ja so, dass das einen abnehmenden Grenznutzen gibt, wie wir als schlaue BWLer sagen, Spaß. Aber abnehmender Grenznutzen heißt einfach nur, du musst irgendwann mehr bezahlen, als du an Wert mehr dazu bekommst. Kann beim Auto halt eben sein, für ein Auto, dann weiß nicht, der Sprung von 200 auf 300 PS ist viel teurer als der von 100 auf 200 PS. Obwohl es derselbe Sprung ist in der Leistung jetzt. Ja, ich simplifiziere gerade Autos, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten jetzt unter euch zumindest verstehen, worauf ich raus will. Mhm. Der ist halt, da gibt es halt einfach zwei verschiedene Preise. Und das ist schon immer so, ist ein bisschen unangenehm, aber das ergibt halt Sinn in, sag ich mal, der kapitalistischen Gesellschaft, für die wir uns auch entschieden haben, zu leben. Ja, weil du dann halt sagst, wenn Leute bereit sind, mehr zu zahlen, müssen die überproportional viel mehr bezahlen. Ja. Das gehört halt so dazu. Könnte sogar jetzt noch verstärkt werden, ne, wenn wir an so CO2-Steuer und ähnliches denken, dass die dann auch noch mal höher wird. Dann wird also mehr Spaß haben, wird noch mehr teuer. Worauf ich aber raus will, ist, bei diesen Produkten ist es aber kompletter Quark. Ja? Also du kriegst halt leider ein Produkt, das ist in der exakt selben Fabrik gefertigt. Von der exakt selben Arbeiterin. Weißt du, bei der, da rollen einfach nur, wir bleiben jetzt mal bei meinem Beispiel, da räumen wirklich einfach nur Badeschlappen vorbei und die näht da meinetwegen oben die Lasche drauf und das macht keinen Unterschied. Das ist dieser Arbeiterin komplett egal.
Aber es ist dasselbe Argument, Simon, was ich schon letzten Podcast hatte mit diesem Essen. Wann ist Essen Flex, wo du meinst, es geht eher um die Zutaten. Ich meinte, nee, aber dieses Goldsteak ist halt einfacher verständlich, was da für ein Wert dahinter ist. Und es sieht, also weißt du, ohne dass es teuer sein muss, sieht es halt teuer aus und die Leute assoziieren dann Wert mit dem die Gesellschaft ihm zugeteilt hat.
Und da sind wir jetzt aber bei diesem Dings und das finde ich so irreführend. Also man kann ja immer noch bei Gold, kann man es ja, da gibt es noch einen Materialwert, der dahinter steht. Vielleicht ist das immer noch unverhältnismäßig, aber hier ist es ja so, Leute lassen sich ja komplett übers Knie legen. Also vollständig, und das Ganze, woran das jetzt gipfelt, und wir machen jetzt einfach, wir ziehen das jetzt eiskalt durch, wenn das da, jetzt sind wir schon diese dunkle Farbe runter. Woran das jetzt gipfelt gerade, sind diese NFTs.
Oh nein.
Und wir reden da jetzt noch drüber. Sorry, das muss jetzt einfach noch sein, weil das ist für mich wirklich der absolute Gipfel. NFTs, für alle, die es nicht wissen, NFTs steht für Non-Fungible Token. Das beschreibt im Prinzip die Idee, dass du auf einem öffentlichen Register, kann zum Beispiel was wie eine Blockchain sein, Hinweis, es gibt viele öffentliche Register, ja, dass du da eben Eigentum hinterlegen kannst. So, und was also ist jetzt,
dieses Bild gehört Max Mustermann.
Da kommen wir jetzt genau zu. Was ist eigentlich Eigentum in dem Fall? Eigentum könnten in dem Fall, weil es eben, deswegen heißt es non-fungible, also es könnte jede Art von Daten sein. Die typischsten Daten, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, sind genau sowas. Bilder, Musik, Videos und ähnliches. Und also kommt also auch aus diesem Kryptobereich eher. Häufig werden die auch gar nicht mit Echtgeld bezahlt, sondern eben mit so Kryptowährungen. Ich will jetzt auch nicht super hart ins Detail gehen, aber was da halt passiert ist, effektiv, du hast einen aktuell juristisch noch umstrittenen rechtlichen Anspruch auf diese Adresse. Ne? Wie das funktioniert ist, du besitzt quasi einen, wie so einen Schlüssel, der halt mit dem du mittels dessen du beweisen kannst, dass dir dieser Teil gehört.
Dieser und, Link zu diesem Bild, ja. Weil es ja nichts, es ist ja nichts Haptisches. Es ist ja nichts, was man anfassen kann. Genau. Es ist ja nur digitaler Besitz.
Richtig. Und es ist auch kein, also nochmal um das einzugehen, es ist auch kein Schutzsystem oder sowas. Ne? Es basiert darauf, dass man sagt, das Bild ist sowieso im Internet. Jeder kann, du kannst es also einfach kopieren. Du kannst es auch einfach runterladen, das Bild. Aber du könntest es zum Beispiel nicht ausstellen. Das ist so ein Teil, worauf man jetzt da so ein bisschen raus will. Du könntest das Bild nicht ausstellen, weil es ja nicht dir gehört. Du dürftest damit kein Geld verdienen.
Ich komme jetzt ja nutzen, genau.
Klar, das muss dann wieder jemand verfolgen und alles. Also wir haben noch immer viele Probleme in dem Bereich. Aber was da gerade passiert ist, und das erinnert mich ganz stark an Wall Street in den 80ern und 90ern, als diese Geldgeber. Also du hast Menschen, die haben so eine Gier nach Geld. Ja, die brauchen vielleicht auch so viel Geld, weil sie sich diese 500 Euro Schlappen kaufen müssen oder ähnliches. Ja, die sind also, die haben so einen Drang nach Geld und auch nach diesem, ich brauche jetzt schnell Geld oder dieses, oder die haben vielleicht auch aufgegeben mit der Gesellschaft, weil die sagen, ich werde niemals anders reich. Mhm. Ja, weil wenn man denkt, alles ist vorgedings nicht, jeder kann alles machen. Aber diese Gier, die man da einfach sieht, nimmt jetzt halt wirklich Überhand, indem dass die beginnen, getreu dem Prinzip, ich finde immer noch jemanden, der zahlt immer noch mehr fürs Dummes, dass sie quasi Sachen komplett ohne Gegenwert. Ja, und für alle, die es nicht wissen, ich bin schon sehr krasser Kritiker von Derivaten. Also ich finde, Wall Street hat was Ähnliches gemacht damals, ne, wo sie Sachen mit Sicherheiten hinterlegt haben. Und das hat ja auch zur Finanzkrise geführt am Ende, dass da halt die Sicherheiten überhaupt nicht das wert waren, ja, was da eigentlich dahinter steckt. Und darauf haben sie Produkte gebaut. Und jetzt machen wir wieder genau dasselbe. Dieses Bild, das ist nichts wert teilweise. Weil du kannst gar kein Geld damit machen, häufig.
Simon, diese ganze NFT-Kacke und diese ganzen 500 Euro Badelatschen sind einfach krasse Symptome für Kapitalismus im Endstadium. Es tut mir leid, dass ich jetzt klinge wie Sarah Wagenknecht, aber es ist halt so.
Aber das ist das, was mich, also mich schockt, aber dass das die Endkonsequenz ist. Also für mich ist es ein überraschendes Endding. Ich sah das gar nicht so als so konsequent, aber ich verstehe jetzt, wo das hinführt. Ich glaube, das ist auch eine Folge von dieser krassen Ungleichheit, die wir haben, ja, und auch der wachsenden Ungleichheit, dass Menschen dann nochmal anfälliger für sowas werden. Weil wenn du ganz klar hast, und ich kann das verstehen, Jennifer, du hast so eine Angestelltenlaufbahn und natürlich, du wirst dein Haus abbezahlen können. Ja, natürlich wirst du dir Dinge auch leisten können, die du möchtest.
Aber das wird auch immer schwieriger. Aber wenn ich mal, also wenn ich so unsere Einkommensklasse.
Jetzt lass mich mal bitte kurz
ausreden. Aber wenn du sagst, du kannst als Angestellter dein Haus abbezahlen, selbst das ist, die meisten werden zur Miete wohnen für immer oder lange. Weil so die Generation unserer Eltern konnten einfach ein Haus kaufen und dann ist es abbezahlt. Und das ist selbst für unser Einkommensniveau. Und es ist keine Milliardäre oder so, aber wir sind halt so, weißt du, wir verdienen ja auch solide Geld und so, aber, das ist okay. Auch schwierig. Entschuldigung, ich hätte jetzt die Klappe.
Ja, ich würde noch gerne meinen Punkt auf jeden Fall machen. Und der basiert halt so ein bisschen darauf, dass mich das jetzt doch durchaus überrascht, was für Züge das annimmt. Und es ist jetzt nicht für mich komplett unverständlich. Ja, ich kann nur echt hoffen, also ich kann nur jedem hier dazu sagen, lass da bloß die Finger von. Ja, also wirklich jetzt mal, das ist... Betrug ist noch zu kurz gefasst, weil Betrug, es würde allen Teilnehmern fiese Absichten unterstellen, aber man kann gefühlt jedem Teilnehmer unterstellen, die sind hier, um Geld damit zu machen. Ja, es ist ein hochriskantes Ding, weil hinter diesem Ganzen halt nichts steht und deswegen, also ne, daher kommen ja diese ganzen Gewinne. Du hast was, das ist nichts. Ja, das ist noch weniger als eine Aktie. Also man kann ja bei einer Aktie, ist ja schon kritisch eigentlich, ne? Verbrieft ein Bruchteil an einem Unternehmen, aber das Unternehmen kann eigentlich machen, was es will, so ein bisschen. Ne? Also da ist ja schon viel Vertrauen in diesem Markt. Bei NFT ist das komplett und da ist jeder für sich selbst. Die Dinger, die können über Nacht nichts mehr wert sein. Es kann die Währung, die dahinter steckt, weil häufig steckt da ja auch nicht Euro oder Dollar so direkt dahinter, sondern halt noch so eine Kryptowährung dazwischen, die kann auch wahnsinnig schwanken und alles. Und es gibt auch Leute, die kaufen das ein, also so ein Kunstwerk, kaufen das ein und verkaufen das dann wieder. Und den Gewinn, den sie gemacht haben, ist eigentlich nur ein Kursgewinn. Also die haben quasi gleich viel Kryptowährung bekommen, aber jetzt ist die Kryptowährung wieder viel mehr wert. Wert wieder in Anführungszeichen.
Aber es ist so, kennt ihr dieses, es gibt manchmal so Experimente, wo Leute mit einem Apfel losziehen und den so lange tauschen und der mit abstrusen Dingen enden, so
ja.
hochgetauscht irgendwann gegen, dann waren sie bei einem Fahrrad, dann hatten sie ein Auto, dann haben sie ein Haus.
Ja.
Und es ist auch so, jeder Verkauf addet so ein bisschen Wert, aber da ist gar kein Gegenwert gegen. Am Ende haben sie halt für den Apfel bezahlt und haben ein Haus. Und das ist so, nur in dem Fall wirkt dieses Tauschbeispiel noch seriöser, weil sie das Haus nicht wieder wegnehmen, wenn der Markt zusammenbricht.
Ja, beziehungsweise, und weil sie natürlich selbst dieser Apfel, hinter dem steckt mehr
als
hinter so einem virtuellen Thema, beziehungsweise man kann ja auch dazu sagen, was da ja nicht getauscht wird, und das ist jetzt vielleicht das Wichtige, weil jetzt haben wir jetzt ein bisschen übertrieben, den Apfel vielleicht auch, ne? Aber der Apfel wird ja nie direkt gegen ein Haus getauscht.
Genau, es sind ja immer 1200 Schritte dazu gefühlt, ja.
Genau. Und das ist ja so ein bisschen das Entscheidende. Also das ist in dem Fall jetzt auch das Entscheidende. Boah, so, das musste jetzt aber einfach raus. Wir haben ja auch gesagt, wir therapieren uns selber. Wir therapieren nicht nur euch, liebe Zuhörer, aber wir therapieren uns auch selber. Und das musste jetzt einfach mal ein bisschen raus. Ich bin auch gar nicht so super Kapitalismus abgeneigt eigentlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen so rüberkam. Aber ich sehe aktuell eine unglaublich beunruhigende Entwicklung und es tat jetzt echt gut, drüber zu reden.
Wir haben auch letzte Folge Feedback bekommen für den Satz, Geld arbeitet, nicht Menschen arbeiten, wo ich dann dieses Marco-Kling-Zitat, was auch gut ankam, wo Leute sagten, ja, das ist, so ist das. Ja, also, wenn ihr zu dieser Folge Feedback habt oder Tipps und Hinweise, meldet euch gerne, schreibt mir, schreibt Simon, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse, die ist in den Shownotes und im Disclaimer unten drin, wie immer. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende, falls ihr es direkt hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.